Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
B2B-Lead-Generierung mit Google Ads. Qualität soll hoch sein, Quantität vielleicht auch. Kriegt man noch beides zusammen hin? Genau darauf bekommst du jetzt Antwort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Jasper Blecken. Jasper ist Teamlead Performance-Marketing bei unserem geschätzten Kunden Edenred. So, mit Jasper spreche ich genau über dieses Thema. Lieber Jasper, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Danke dir, Robin.
Ja, so, du hast auf der SMX einen sehr, sehr spannenden Vortrag nämlich genau zu diesem Thema gehalten. B2B-Lead-Generierung über Google Ads. Und da ging es halt eben nicht nur darum, wie irgendwie die Qualität hoch ist, sondern halt eben auch, du hast gezeigt, wie ihr dann halt auch die Quantität hochgeschraubt habt. So, jetzt erstmal die Einstiegsfrage. Was ist denn jetzt wichtiger, Qualität oder Quantität?
Das ist natürlich so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich glaube, man kann das Ganze nicht so komplett voneinander trennen. Ich denke, man muss so eine Balance finden, die für einen mehr Sinn macht und die auch am besten zu den eigenen Ressourcen, die man im Unternehmen hat, passen. Also hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, wenn du jetzt Leads für ein Sales-Team zum Beispiel generierst, die sehr darauf ausgelegt sind, eher kälteren Traffic anzurufen und damit Massenware zu arbeiten, dann ist natürlich die Qualität das A und O. Die Quantität, wenn du jetzt ein Team hast, das eher gewohnt ist, mit vorqualifizierteren Leads zu arbeiten, dann steht natürlich die Qualität mehr im Vordergrund.
Also eine klassische, es kommt drauf an, Antwort.
Ja,
dann wollen wir den ganzen noch ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen jetzt noch dran kriegen. So, also wir machen ja gemeinsam jetzt, wie als Agentur, du in-house, das ganze Thema Google Ads oder SEA Lead-Generierung. Und kannst du da mal ein bisschen Perspektive geben für die Hörerinnen und Hörer, wie so die Entwicklung da auch jetzt über die letzten Jahre war, weil das war jetzt nicht einfach nur linear, wir haben ja irgendwann angefangen mit einer kleinen Kampagne und die ist dann immer irgendwie immer größer geworden, sondern das war ja so ein bisschen Up and Down auch mit dabei und vielen, vielen Learnings, viel Testing auf eurer und unserer Seite. Kannst du da mal ein bisschen, ja, den historischen Recap machen quasi?
Ja, klar, gerne. Also ich selbst, ich habe ja Anfang letzten Jahres angefangen bei Edenred, also im Februar, und bin quasi in ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich direkt in so eine Situation gestartet bin, in der es hieß ja, okay, unser Ad-Account ist performt gerade historisch schlecht. Und wir wissen nicht so genau, woran es liegt. Wenn man sich jetzt dann bin ich natürlich los und habe mir mal den historischen Vergleich angeguckt. Und wenn man sich dann so die Jahre davor angeguckt hat, dann war das schon Tag und Nacht im Endeffekt. Also ich bin wirklich am historisch niedrigsten Zeitpunkt eingestiegen, was so die Performance angeht. Also wir hatten, glaube ich, so vor der Corona-Zeit relativ konstante Lead-Zahlen. Da kam natürlich Corona, dann wurde das alles so ein bisschen durchgewürfelt. Dann gab es für Edenred, sag ich mal, so zwischen 21 und 22 gab es so eine Situation, dass sich der Markt sehr stark verändert hat. Also wir hatten in dem Sektor eine Rechtsprechung, die unser Produkt sehr, sehr bevorzugt oder hervorgehoben hat auf dem Markt. Und das hat dazu geführt, dass uns 22 die Leute eigentlich die Türen eingerannt haben, vor allem auch über die Ads. Und zum Ende von 22 fing es dann so ein bisschen weg. Und da war nicht wirklich klar, woran es lag. Und Anfang 23 war es dann quasi auf dem Tiefpunkt, weil da ist man so in dem Sektor auch gewohnt, dass da die Performance eigentlich eher wieder hochgeht. Und genau da war es eben nur der Tiefpunkt. Und das war nur mein Startpunkt.
kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man beim Tiefpunkt einsteigt und nicht
ja,
beim
richtig,
Höhepunkt.
Eigentlich, also, richtig. So, eigentlich hast du viel zu verlieren. Das ist natürlich auch weg.
Ja, genau. So, und wir haben natürlich jetzt hier externe Effekte gehabt. Zum einen natürlich die Pandemie hat in vielen Branchen ja viele Sachen durcheinander gewürfelt. Bei euch dann natürlich auch noch das Thema Rechtsprechung zum Verständnis für alle, die jetzt Edenred nicht kennen. Ich sag mal, es geht um Mehrwertleistungen für Arbeitnehmer, die dann vom Arbeitgeber aus zur Verfügung gestellt werden. Habe ich das jetzt mal richtig zusammengefasst? Ich glaube, du kannst es schöner
genau.
sagen. Ne?
Ja, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Also im Endeffekt geht es um Sachbezüge für den Arbeitnehmer. Das heißt, der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer irgendwie Geld oder Geldwerte zukommen lassen. Und da kriegt man quasi eine Karte, da wird dann im Monat ein Betrag aufgeladen, der ist dann für den Arbeitgeber auch steuerfrei und damit kann man dann einkaufen gehen, zum Beispiel der Tag oder sowas. Und dadurch hast du natürlich eine sehr, sehr, sehr breite Zielgruppe vor dir.
Genau, das ist halt eben so ein bisschen als Disclaimer. Wir haben natürlich im B2B-Bereich auch Zielgruppen, die sind mega spitz, sag ich mal, mit 10 potenziellen Unternehmen in Deutschland, die dann irgendwie in Frage kommen. Das ist bei euch natürlich ein Vielfaches mehr, einfach weil für nahezu jedes Unternehmen ja im Prinzip euer Angebot durchaus relevant sein kann.
Richtig, also du hast da wirklich eine luxuriöse Situation, weil du natürlich sehr, sehr viel ausprobieren kannst und sehr, sehr viel testen kannst und dann nicht, ja, wie du schon gesagt hast, in der Nische bist, wo du irgendwie, weiß ich nicht, spezielle Geschichten um eine Fertigung oder sowas produzierst, sondern schon in einem Sektor, wo du eigentlich wirklich so die kleinsten Unternehmen mit 1 bis 2 Leuten bis hin zu Riesenkonzernen abdecken kannst. Das bringt natürlich auch ein paar Herausforderungen mit sich, wenn man bedenkt, dass man da komplett unterschiedliche Leute, also eine sehr heterogene Zielgruppe vor sich hat, ganz unterschiedliche Entscheidungsträger. Aber grundsätzlich ist das schon, ja, was so die Datensicherheit angeht, schon sehr komfortabel für uns.
So, und jetzt hast du bist beim Tiefpunkt eingestiegen. Davor hatten wir relativ konstante Zahlen. Dann halt eben ist, sag ich mal, der Markt ein bisschen durchgerüttelt worden. Was war so aus deiner Perspektive die größte Herausforderung da? War es halt eben, sag ich mal, dass du keine belastbaren Vordaten hattest, auf die du aufsetzen konntest, weil einfach der Markt sich stark geändert hat? Oder was war so aus deiner Sicht das, wo es am meisten dran gehapert hat?
Ich denke tatsächlich die Ursachenforschung. Also das war wirklich so die größte Challenge, weil wir haben natürlich, wenn man nach einer gewissen Smoking-Gun gesucht, wo wir gesagt haben, okay, das haben wir jetzt geändert und da ist es bergab gegangen. Und das hatte man noch nicht wirklich. Also man hatte tatsächlich vorher wirklich lineares Wachstum, sehr, 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 sehr starke Zahlen. Und ja, dann so bricht so Monat für Monat relativ rapide runter und man hat aber keine konkreten Änderungen jetzt in den Kampagnen vorgenommen und da keine großartigen neuen Bewerber auf dem Markt. Also wir haben das natürlich alles gecheckt und haben auch unsere Subvolumen überprüft, aber haben da wirklich kein klares Bild finden können, woran es denn wirklich am Ende konkret lag. Und dann hat sich immer mehr so ein Gesamtbild zusammengefügt, dass wir dann auch gemerkt haben, okay, die Schiene zählt eben auch gesprochen und dann auch gesehen, okay, die Zielgruppe, die Leute, die reinkommen und am Ende darauf im Gespräch dann zu Kunden werden, sind seltener gespickt, einfach auch jetzt in den Leuten, die wir erreichen. Also auch da wurden die Conversion Rates hinten raus einfach immer schlechter. Und daran haben wir dann immer mehr so ein bisschen, ja, da immer mehr den Verdacht dann erhärtet, dass es tatsächlich am Markt selbst liegt.
Also Quantität ist runtergegangen und auch die Qualität. Ich meine, das ist ja wirklich so, when shit hits the fan, kann man es ja so schön
absolut
übersetzen.
Wenn du davor noch so einen extrem guten Run hattest natürlich und dann das gesamte Unternehmen da sehr, sehr verwöhnt ist von vor allen Dingen auf das Sales-Team, da ganz andere Zahlen gebühren, von ganz andere Tage. Also das ist schon, ist dann schon eine ernüchternde Situation, ja.
Die Herausforderung mit der Qualität, da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen, denn das sehe ich in vielen B2B-Unternehmen als sehr, sehr große Herausforderung, nämlich also Leads generieren, sage ich immer ganz gerne mal so, das kann eigentlich, kriegt jeder hin, die richtigen Leads, wo der Sales sagt so, ey, gib mir bitte mehr davon, das ist eine große Herausforderung. Wie messt und bewertet ihr die Qualität der Leads, die reinkommen? Wie geht ihr da vor?
Ich überlege mir gerade, wie ich es am besten formulieren kann, ohne dass ich sozusagen zu sehr firmeninterne Preisgeber, aber ich würde sagen, wir grundsätzlich bewerten wir nach Net Leads. Das heißt, wir haben natürlich schon mal eine Abspurrate zwischen denen, die reingekommen sind und die schon mal weiter bewertet wurden. In der Regel erfolgt das alles manuell, dass man wirklich sagt, okay, jeder Lead, der, also wir haben unterschiedliche Arten, wie Leads reinkommen, also ob die jetzt MQL oder SQL reinkommen. Die absolut große Mehrheit sind aber SQLs tatsächlich über unsere SEA-Kampagnen. Und ja, da wird's manuell im Endeffekt zugeteilt und beurteilt oder bewertet.
So, und die Daten, die dann, also das heißt, ihr bewertet, wie viel davon von den Leads, die reingekommen sind, sind tatsächlich dann Sales Qualified. Das heißt, Sales-Mitarbeitende übernehmen die Leads und sprechen dann mit den Personen dann quasi im 1:1, gucken, dass halt eben dann da halt eben auch der Verkaufsprozess dann gestartet wird. Gebt ihr die Daten dann auch ins Google Ads-Konto wieder zurück? Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist leider so eine Schwierigkeit, die wir generell haben. Also wir haben natürlich sehr, sehr oder unternehmensabhängig relativ lange Conversion-Zyklen. Das heißt, wir können sehr schwer zum Beispiel eine Thank-You-Page Daten in Google zurückschicken, die Sinn machen für Google. Wir wollen gerne wir hätten es eigentlich ursprünglich schon sehr viel früher gerne gemacht, aber haben dann mal ein bisschen den Struggle, den beliebten mit dem Datenschutz und wollen eigentlich unser CRM, unser Salesforce mit Google Ads knüpfen, sind dann allerdings auch ein bisschen am Hadern, wie man das Ganze datenschutztechnisch ja am besten aufsetzen kann, weil wurde relativ viel Intention diskutiert, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das hinkriegen, weil im Endeffekt brauchst du das ja nur. Also lässt ja irgendwie dann eben auf die, also klar, es gibt Möglichkeiten für Google alles quasi bis hin zum Lead zu optimieren, allerdings danach ist es halt immer noch eine Blackbox, leider.
Ja, ich meine, die Herausforderung haben ja sehr viele Unternehmen auch einfach. Also das Bewusstsein, dass die Daten sehr, sehr hilfreich sind, auch fürs Bidding, sind da. Und wir sehen es halt eben bei vielen Kunden, dass sie da die ähnlichen Herausforderungen haben wie auch ihr intern. Die technischen Möglichkeiten sind da, aber das prozessual abzubilden, auch rechtlich wirklich sauber, was ja in eurem Fall auch extrem wichtig ist, ist nicht so einfach, wie man dann manchmal das dann doch gerne hätte.
Ja, richtig. Da scheitert es dann meistens wirklich so wie unsere Kleinigkeiten wie Datenschutz leider.
Das ist schwer zu umgehen.
Ich finde es schön, dass du das, wir sind in Deutschland und so Datenschutz, diese Kleinigkeit.
So kleine, lästige Kleinigkeiten, ne?
Wenn wir uns das Ganze mal bei euch anschauen, so das ganze Thema SEA, also ihr macht Google Ads, ihr macht ja auch Microsoft Ads, wenn ich so richtig auf dem Schirm habe. Wie relevant ist der Kanal bei euch für die Lead-Generierung, für den Vertrieb, auch in Relation zu anderen Kanälen?
Schon sehr, sehr relevant. Also schon wirklich mitunter der wichtigste Channel eigentlich. Also zusammen Microsoft und Google Ads bringt schon wirklich so die höchste Anzahl an Leads, gepaart eben mit der besten Conversion Rate hinten drauf, also mit der besten Hitrate, die wir zeigen kriegen.
Also das heißt auch da, wenn es da mal nicht gut läuft, der Druck ist dann enorm, der wahrscheinlich dann intern dann auch auf
dir und
dem Team lastet.
Der wichtigste Channel, wenn der dann wegbricht, dann geht's los.
Das Schöne ist ja, wir sind jetzt bis 2023, Anfang 2023 in der Historie gekommen. Dann seitdem sind ja jetzt auch nochmal anderthalb Jahre ins Land gegangen und zum Glück seid ihr ja nicht auf dem Tiefpunkt, sondern zum Glück war es ein Tiefpunkt und ist nicht noch ja, weiter runtergegangen.
Richtig.
Kannst du da mal Einblicke geben? Was waren so die Entscheidungen, weil die, sag ich mal, das Reverse Engineering hat ja nicht keine belastbaren Informationen gebracht, also einfach so, was haben wir in der Historie geändert, was wir vielleicht jetzt wieder rückgängig machen könnten, sondern ihr seid dann ja, sag ich mal, es mussten neue Entscheidungen getroffen werden. Wie seid ihr da vorgegangen, welche Entscheidungen wurden getroffen und was war dann das Ergebnis dann auch daraus?
Genau, richtig, also also die Ausnahmesituation war natürlich, dass wir keine einzelnen Faktoren ausmachen konnten, der es verursacht hat. Und haben uns dann schon gedacht, natürlich so, okay, das wird höchstwahrscheinlich am Markt liegen, in welche Richtung das jetzt wirklich geht. Ob das eine Frage ist, hat sich da die Nachfrage geändert oder sind die CPAs, also ist die Competition einfach höher, ist es einfach teurer geworden und wir sind quer im Wettbewerbsbereich. Das war natürlich dann so die Abwägungsfrage. Und wir haben uns dann nach einigen Diskussionen dazu entschieden, dass wir einfach das Budget dann komplett aufmachen. Also, beziehungsweise wir haben vorher, oder ich sag mal, man hat ja häufig das Phänomen bei B2B-Unternehmen, vor allem mit längeren Sales-Zyklen, dass man den eigentlichen Customer Lifetime Value nicht wirklich transparent oder nicht wirklich nachvollziehbar, belastbar abbilden kann oder da relativ Schwierigkeit hat. Und so war es eben bei uns damals auch. Also ich habe das relativ lange gebraucht und relativ viel mit dem BI-Team zu tun gehabt und dem Controlling-Team, um rauszufinden, in welche Richtung ungefähr unsere Customer Lifetime Values gehen. Und daraus konnte ich dann runterbrechen, wie viel wir im Endeffekt für Leads ausgeben können und was so unsere Ranges sind, was so unsere Target-CPLs angeht. Und von da aus haben wir dann gesagt, okay, wir sind da, was unsere aktuelle Optimierung angeht, noch so weit weg von, dass wir eigentlich komplett mal aufmachen können, das Risiko eben eingehen und gucken können, okay, wie viel mehr Impressions kriegen wir, wie viel mehr Conversions kriegen wir, was kommt am Ende dabei raus und wie können wir von da aus dann wieder optimieren. Und das hat dann im Endeffekt dem Algorithmus, denke ich, auch die richtigen Signale gegeben, weil wir uns auch wieder mehr positive Signale zurückgeschickt haben. Und ich glaube, was vorher passiert ist eben, ist, dass wir einfach nicht mehr wirklich competitive waren mit unseren Target-CPLs und dadurch zwar immer noch Leads gekriegt haben, aber sehr, sehr viel weniger und damit dann eben auch den Algorithmus so ein bisschen runterreguliert haben. Und da haben wir dann einfach einen relativ radikalen Status gebraucht, um das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Und dann hat sich eben über die nächsten Monate immer mehr quasi wieder hochspiralisiert und ist dann zum Ende des Jahres tatsächlich auch wieder bei Zahlen angekommen, die wieder auf dem Niveau waren von 2022 tatsächlich auch.
Ja, finde ich ganz viele spannende Aspekte damit drin. Zum einen erstmal den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir drehen das Budget jetzt einfach mal auf. Es läuft gerade schlecht und das Schlimmste, was wir machen könnten, ist, dass wir dann, sag mal, noch mehr an der Budgetschraube drehen, weil dann hast du die Abwärtsspirale, die immer weiter runtergeht, weil der Algorithmus einfach auch viel zu wenig Informationen bekommt. So, ein spannender Aspekt halt eben auch einfach mal so sagen, so Customer Lifetime Value. Wir haben ganz oft die Situation, dass Unternehmen sagen, wir haben ein Ziel CPL von X. Die wissen, was sie für einen Zielpreis haben. Sie wissen aber nicht, was ein Lead wert ist. So. Und da ist natürlich, die glücklichen Unternehmen haben BI-Team, mit dem man sowas halt eben dann auch mal analysieren kann. Und natürlich kriegst du es nie exakt ausgerechnet, aber dass du mal eine grobe Vorstellung hast, was ist eigentlich so ein Kunden wert, um von da aus dann auch mal zu definieren, was ist uns ein Neukunde wert, was ist uns ein Lead wert und dann halt eben entsprechend halt auch, wie viel sind wir bereit im Kanal SEA entsprechend für einen neuen Lead zu bezahlen und dann nicht einfach mit starren Zahlen aus der Vergangenheit arbeiten, sondern diesen Wert halt eben auch regelmäßig mal auch nochmal, sag ich mal, zu aktualisieren und neu zu betrachten.
Ja, absolut. Also um noch die Möglichkeit dann auch zu haben, also wie du schon gesagt hast, so eben auch so ein bisschen den Luxus zu haben und die Teams dann und auch das Mindset dahinter zu haben, dass man dann sagt, okay, also ich denke mal, es wäre jetzt auch bei uns anders gelaufen, wenn es jetzt nicht SEA getroffen hätte von allen Kanälen, weil da eben auch der Wille am größten war, zu sagen, okay, wir müssen das Ding wieder zum Laufen bringen, als wäre es jetzt irgendwie ein Social-Media-Kanal gewesen wäre, wo man dann schon eher auf den, ich sag mal, den Impuls hat zu sagen, okay, dann schalten wir es dann Worst Case einfach ganz authentisch, keine Leads mehr rüberbringt. Und deswegen, da hatten wir auch schon, da waren noch die richtigen Mechanismen, sagt man am Berg. Aber auch wir, um das was dazu zu sagen, also wir konnten bei der Bewertung oder bei der Berechnung unserer Customer Lifetime Values, konnten wir im Endeffekt dann auch nur auf so einer relativ basalen Ebene mit Durchschnittswerten arbeiten. Also irgendwo muss man sich dann, wie du schon gesagt hast, so grob orientieren und dann eben zur Not mit Durchschnittswerten lieber arbeiten, als gar nichts anholt haben.
Habt ihr den Durchschnittswert dann auch nach Kohorten gebildet, also wie gesagt, zum Beispiel nach Unternehmensgröße oder dann auch nochmal runtergebrochen vielleicht auf Kanäle, dass ihr sagt, okay, SEA, Google Ads hat einen anderen Wert als Microsoft Ads, als Retargeting oder wie granular seid ihr da vorgegangen?
Ja, also allzu granular konnten wir nicht werden. Also wir haben schon so weit runtergebrochen, dass wir gesagt haben, verschiedene Unternehmensgrößen, dass wir das zumindest gruppieren konnten, in den Bereichen sind unsere Revenues einfach größer oder unterschiedlicher. Das konnten wir auf dem Niveau schon runterbrechen. Es wäre natürlich fantastisch gewesen, wenn man jetzt auch gesagt hätte, okay, die Customer Lifetime Menü von unserem Facebook-Kunden oder Abschlüssen unterscheiden sich noch in verschiedenen Formen von unseren anderen Kanälen, aber so granular konnten wir es dann nicht runterbrechen. Also ich hab's dann, das war dann auch einer der Durchschnitte, die ich dann genommen habe, so, weil mir ist natürlich bewusst, dass nicht jeder Durchschnittskunde über Facebook die gleichen Werte hat wie ein Kunde über SEO zum Beispiel oder SEA. Aber grundsätzlich haben wir da zumindest mal einen Wert, mit dem man dann so zumindest zu einem CPL kommen kann, weil man eben die verschiedenen Conversion-Punkte vorher zumindest da so die KPIs einigermaßen kennt.
So, und wir sind gerade bei KPIs, wir sind bei Kennzahlen mit drin. Also den CPL sind wir, glaube ich, jetzt schon so weit, ist eine Zahl, auf die du sehr genau schaust. Was sind sonst noch Zahlen, die du laufend im Blick behältst, wo du vielleicht auch unregelmäßiger reinschaust, weil bei dir ist ja die schöne Komponente, du bist fachlich tief im Thema drin. Das unterscheidet dich, glaube ich, von vielen anderen Führungskräften halt auch im Marketing, einfach weil du selber im Account ja auch zu Hause bist. So, worauf guckst du dann auch? Worauf schaut ihr als Team? Was sind für euch so die Steuerungskennzahlen?
Also ich sag mal, im Team ist es so ein bisschen unterschiedlich. Der eine Teil des Teams oder zumindest so die Leute, die für den Traffic sorgen, schauen auch sehr, sehr viel auf die KPIs vor dem Lead selbst. Also vor allen Dingen auf Click-Through-Rates bei den Ads zum Beispiel oder auf Conversion-Rates zu verschiedenen Landing-Pages. Ich selbst gucke tatsächlich mehr, was danach passiert. Also spreche eben auch viel mit dem Sales-Team. Die Netto-Lead-Rate zum Beispiel ist da sehr, sehr interessant für mich, weil ich da schon sehen kann, okay, wenn die jetzt erheblich steigt, woran kann das liegen, dass jetzt mehr schlechte Leads mit in den Funnel reingekommen sind? Und ja, auch die Abschlussraten und ein bigger picture, dass man auch wirklich sieht, okay, weil da haben wir natürlich erhebliche Unterschiede, vor allen Dingen bei Kanälen wie LinkedIn jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Google Ads.
Netto-Lead-Raten, das heißt, da für die Terminologie ist in manchen Unternehmen anders. Das sind bei euch die Leads, wo ihr sagt, die verfolgen wir dann weiter. Also die, wo Sales sagt, ja, die sind für uns relevant oder die sind für uns valide.
Genau, richtig. Also ich will es nicht zu detailliert machen. Ich glaube, da mache ich mir keine Freunde mit. Aber ja, also im Endeffekt ist das alles, was Sales, sage ich mal, für meine Meinung ist brauchbar bezeichnen würde.
So, find ich ganz spannend. Also das heißt, ein großer Teil von euch vom Team schaut auf die Kennzahlen, die man vorne sieht, Klickrate, wahrscheinlich auch eine, sagen wir mal, durchschnittliche Anzeigenposition, so wie viel Share of Search hat man, also wie viel Anteil von den potenziellen Suchanfragen, wie ist die Conversion Rate auf der Landingpage, und du schaust dann eher drauf, was wird eigentlich draus, also das heißt, dass man da dann auch ein Gefühl dafür bekommt, investieren wir gerade an der richtigen Stelle dann auch.
Genau, richtig, also ich gucke meistens eher channelübergreifend, also dass ich wirklich die verschiedenen Akquisekanäle als einzelne mir angucke, wie die wirklich performen. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir möglichst ein Gesamtbild kriegen, wie die verschiedenen Kanäle miteinander interagieren. Aber das ist noch relativ schwierig abzubilden und wird, glaube ich, auf absehbare Zeit auch nicht einfacher werden.
Ja, die Hoffnung kann ich allen, glaube ich, auch nehmen, die da draußen jetzt gerade zuhören. Nee, die Komplexität steigt ja eher, weil halt eben auch die großen Plattformen ja partout verhindern wollen, dass die Plattformen miteinander quasi interagieren und dass du die Zahlen zusammenbekommst. Dementsprechend glaube ich, das wird nicht einfacher. Nichtsdestotrotz sollte man halt eben sich auf den Weg machen und gucken, dass man da so gut wie möglich dann die Daten auch zusammenbekommt.
Ja, absolut. Da sind wir, ist bei uns auch noch ein relativ großes Thema.
Ja, so für mich eine spannende Frage auch noch in dem Kontext, wenn du mehr auf die Zahlen schaust, die hinten raus dann passieren. Wie ist deine Abstimmung mit den Kollegen aus dem Sales-Bereich?
Relativ eng, muss man sagen. Also ich kannte das auch aus anderen Unternehmen auch eher so, dass man so die zwei Fronten hatte, Marketing-Team und Sales-Team, und dass man daher Kopf an Kopf mit war. Aber bei ihm wird es tatsächlich eher so, dass man mehrmals die Woche eigentlich Austausch mit Sales-Kollegen hat oder eben öffentliche Meetings aufgesetzt hat, um ihnen zu gucken, okay, wie ist die Lead-Übergabe aktuell, welche Pain-Points tauchen jetzt vermehrt auf zum Beispiel, dass man sich eben über sowas abstimmt, weil das genau das sind so Themen, da merkt man relativ schnell, wohin sich der Trend entwickelt und eben auch neue Ideen für Kampagnen-Engels zum Beispiel.
Also funktioniert dann halt bei euch einfach so im Dialog? Habt ihr auch gemeinsame Reportings, wo ihr reinschaut und wenn du siehst, okay, die Netto-Lead-Rate geht gerade runter, dass du dann quasi bei denen aufschlägst oder dass sie gemeinsam halt eben kennzahlenbasiert halt auch mal Trendveränderungen irgendwie wahrnimmt?
Ja, absolut. Also wir haben unternehmens- oder konzernbedingt haben wir sowieso schon relativ viele gemeinsame Reports, wo wir natürlich auch noch an das Hauptquartier in Frankreich dann reporten. Und untereinander sehen wir dann eben auch, oder sehen genau die entsprechenden Stakeholder dann eben auch die entsprechenden Zahlen. Und dadurch, dass wir uns, wie gesagt, relativ häufig austauschen, können wir dann auch recht schnell rausfinden, woran es liegt. Und eben dann auch, wenn wir zum Beispiel neue Veränderungen bei unserem, ich sag mal, Facebook-Kanal, wenn wir bei unserer Facebook-Kampagne was Neues ausprobieren und versuchen, die Lead-Qualität zu verbessern, kriegt man eben auch relativ schnell direktes Feedback zurück, so, okay, jetzt, wir merken was, also das ist schon ganz praktisch, dass man da wirklich, oder ein relativ wichtiger Faktor, dass man wirklich versucht, mit dem Sales-Team einen engen Austausch zu pflegen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, denke ich.
Aber ich glaube, wenn du da, so wie du es jetzt schon schilderst, da wären, glaube ich, einige Marketing-Entscheiderinnen und Entscheider gerade sehr neidisch, weil es funktioniert bei euch ja tatsächlich so, wir kriegen es ja auch mit. Also da ist ein enger Draht dann da und wir können halt Marketing sehr vertriebsorientiert steuern und das ist halt eben für uns als Agentur halt eben auch die entscheidende Komponente. Leads generieren, ja, schön und gut, aber es soll ja hinten raus, wollen wir natürlich auch Mehrwert für das Unternehmen auch irgendwie dann daraus stiften. Und das ist ja nur dann, wenn Sales auch sagt, die Leads funktionieren. Und nee, da seid ihr schon auf einem sehr, sehr hohen Level, muss man auch ganz klar sagen.
Sehr schön. Was soll ich gern?
Ich habe schon das Thema Algorithmus ja auch mal mit angesprochen, der ist ja durchaus relevant. Und wir sehen da im B2B-Umfeld sehr viele kritische Stimmen, was auch die aktuellen Entwicklungen bei Google angeht. Also ich meine, Google wird ja neigt ja auch dazu, sehr viel oder möglichst viel zu automatisieren, Kontrolle abzugeben, was im B2B-Bereich natürlich dann auch zum Teil schon mal sehr, sehr schmerzhaft sein kann, weil doch Zielgruppen granularer sind. Bei euch ja auch, ihr müsst ja auch, sag ich mal, dann auch zielgruppenspezifisch innerhalb eurer großen Zielgruppe dann auch am besten noch aussteuern, weil kleine Unternehmen halt einen anderen CLV haben als irgendwie große Unternehmen. Wie schaust du generell auf diese Entwicklung bei Google Ads aus B2B-Perspektive? Was hast du da, wie nimmst du das wahr? Und welche Erfahrungen kannst du da teilen, wie man mit diesen, sag ich mal, Neuerungen wie Performance Max etc. dann als B2B-Unternehmen umgehen sollte?
Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Was das, also die Problematik ist tatsächlich, wenn du granulare Nischen hast oder kleine Nischen, da die Kontrolle abzugeben, weil du einfach nicht genug Datenpunkte an Google zurückspielen kannst, dass das Targeting wirklich präzise genug wird. Während bei mir jetzt oder bei der Branche, in der ich arbeite, ist es tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben so viele Conversion-Zahlen, dass wir im Endeffekt schon, ja, verlustfreudiger werden können. Und ich bin auch nicht unbedingt Fan davon, komplett die Kontrolle an Google abzugeben, muss ich vorwegnehmen. Wir haben auch intern lange überlegt, wie es jetzt zum Beispiel Performance Max Kampagnen aussehen würde. Wir werden sie mit Sicherheit auch noch testen. Also wir haben sie nur nach hinten gestellt, weil es einfach andere Faktoren gab, die wir zuerst optimieren wollten, als uns auf ein breiteres Targeting wieder quasi einzulassen. Das geht ja bei Performance Max gerne mal mit einher, und dass die Lead-Qualität dann quasi wieder sinkt. Also ja, ich bin auch hin und her gerissen. Also ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass es super für sie funktioniert. Gerade in den Branchen mit sehr, sehr vielen Datenpunkten. Bei uns persönlich bin ich mir auch ein bisschen zwiegespalten, ob es reicht in Sachen Datenpunkten und ob es wirklich für uns so die richtige Strategie ist. Ich denke, AI-Neuerungen können auch viel Positives mit sich bringen, gerade bei den Kampagnen, aber ist halt schwierig, gerade beim Targeting, vor allem wenn du wenig Datenpunkte zurückgeben kannst.
Ja, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, hätten wir bei euch in der Situation Anfang 2023, wo die Datenqualität nicht gut war, wir hatten keine Informationen genau darüber, welche Leute holen wir jetzt worüber gut rein, wie viel können wir überhaupt ausgeben, wenn man an der Stelle anfängt, massiv zu automatisieren. Ich glaube, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil die Gefahr ist einfach extrem groß, dass du in die falsche Richtung rennst. Und bei euch war es ja andersrum im Prinzip, so wie du es gerade schilderst. Du willst verstehen, was da funktioniert, und erst dann traust du dich auch halt eben das ganze Ding auf Autopilot zu stellen.
Richtig, ja. Und selbst da ist es eben, wie du schon gesagt hast, wenn der Trend in die falsche Richtung geht, dann hast du halt auch gerne das Problem, dass es sich in die falsche Richtung noch weiter reguliert. Und dann ist es schwer, manchmal nachzuvollziehen, woran es dann konkret liegt oder wie man es dann wieder umdrehen kann.
Google Ads im B2B-Bereich. Qualität, Quantität oder beides? So, darüber habe ich mit Jasper Blecken gerade gesprochen. Und hier mal so meine grobe Zusammenfassung. Jasper hat einleitend gesagt, Qualität oder Quantität, ja, worauf gucke ich als erstes? Es kommt drauf an. Im Fall bei Edenred war es so, dass zuerst die Qualität gesteigert worden ist und dann die Quantität. Das heißt, er ist eingestiegen an einem Zeitpunkt, als sowohl Quantität als auch Qualität, sagen wir mal, am Boden lagen, kann man so ganz gut sagen. Und es konnte nicht nachvollzogen werden, woran es im Detail gelegen hat. So, und dann ist die erste Überlegung gewesen, wie viel kann ich überhaupt pro Lead bezahlen? Was ist ein guter Lead dann für uns wert? Und von da aus zu gucken, wie kriegen wir die guten Leads rein? Und dann mutig auch rangehen und das Budget sehr offen gestalten, da dann Quantität steigern, um dann wieder nachzuvollziehen, was waren jetzt die guten Leads, um dann kontinuierlich an der Netto-Lead-Rate, also der Rate an Leads, die Sales mag, daran dann zu schrauben. So, das war die Vorgehensweise, und das finde ich halt eben auch einen sehr, sehr smarten, aber auch einen sehr mutigen Weg, weil nicht jedes Unternehmen ist immer bereit dazu zu sagen, wir öffnen jetzt mal das Budget. Also ist ja auch der heilige Gral. Also insofern hatten wir hier dann datenbasiert eine sehr, sehr gute Grundlage, um das Ganze dann zu optimieren und dann auch zu skalieren. Das war für Edenred extrem wichtig, denn sie, ja, dazu zählen nicht nur Google Ads, sondern halt eben auch Microsoft Ads, ist einer der wichtigsten, vielleicht im Performance Marketing sogar der wichtigste Kanal zur Generierung von neuen Leads. Und wenn der Kanal nicht funktioniert, dann tut es halt an vielen Stellen weh. Und dementsprechend war es halt eben dann auch wichtig, da dieses iterative Vorgehen an den Tag zu legen, dass das BI-Team mit an Bord zu holen, um halt wirklich belastbare Zahlen und Daten auch zu haben. Das Wunschszenario wäre, dass CRM-Daten dann auch genutzt werden, um sie an Google Ads zurückzuspielen und da dann halt entsprechend basierend darauf zu gucken, bei welche Keywords kommen welche Kundengruppen dann auch rein, um dann CRM-basiert mit CRM-Daten zu optimieren. Da hat Edenred wie viele andere Unternehmen auch noch interne Herausforderungen, weil es technisch nicht ganz trivial ist und natürlich auch eine hohe Datenschutzkomponente damit drin ist, weil Salesforce bietet zwar die Option, aber wir sind in Deutschland und müssen da halt eben noch 2, 3 andere Restriktionen noch berücksichtigen. Da sind sie dran an dem Weg, das wäre noch ein Traum, aber man kann ja sich auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Ansonsten, was ich sehr spannend finde, ist, auf welche Kennzahlen Edenred schaut bei der Optimierung von den Google Ads Kampagnen. So, die Leute, die in den Kampagnen arbeiten, das funktioniert zum Teil intern, zum Teil läuft es über uns als Agentur, schauen sehr stark auf die Zahlen, die vorne sind, weil man die natürlich als erstes beeinflussen kann. Das heißt, wir gucken uns die Klickraten an. Und wir schauen halt eben, welche Anzeigentexte funktionieren. Wir gucken auf die Keywords, wir gucken die Conversion Rates auf den Landing Pages an. Und Jasper als Teamlead schaut eher holistischer darauf, auch nicht nur ganz granular auf den Kanal Google Ads, sondern auch halt darüber hinaus und schaut, wie ist eigentlich die Qualität der Leads, sind die Netto-Lead-Raten und vor allem auch, wie sind die Abschlussraten. Das heißt, hier haben wir dann das Zusammenspiel von Marketing und Sales, was er sich dann mit auf die Fahne geschrieben hat, wo er im persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen von Sales sehr viel drüber spricht und sehr viel voneinander lernt. Und sie schauen natürlich, weil es ist ein datengetriebenes Unternehmen, sehr genau auf diese Kennzahlen und können da dann halt eben auch bei Veränderungen, sowohl im Negativen als auch im Positiven, dann schauen, okay, was hat sich in den Kampagnen getan und daraus dann wieder Rückschlüsse zu ziehen. So, das heißt, dieses Zusammenspiel von Marketing und Sales ist die wichtigste Grundlage, damit auch die Google Ads Kampagnen für das Unternehmen nachhaltig optimiert werden können. Dann haben wir noch einen kleinen Schwenk dazu gemacht, wie geht es eigentlich bei Google Ads weiter, weil Google bringt eine ganze Menge an Neuerungen, drückt in den Markt rein, AI-basiert, viel Automatisierung mit drin, was zu Kontrollverlust führt und wir Performance-Marketer mögen eins nicht und das ist Kontrollverlust und das sieht jetzt auch so. So, und zwar, dass es halt eben Möglichkeiten gibt, halt Automatisierung ist Effizienzsteigerung, aber gleichzeitig auch macht es nur Sinn, wenn die Qualität stimmt und dann sollte man sich erst auch trauen, die Automatisierung voranzutreiben. Das heißt, Optionen wie Performance Max, die eher einen Fokus auf B2C-Unternehmen mit hohen Datenbeständen haben, ausgerichtet ist, sieht er als Potenzial, aber ist nichts, wo er sich bisher draufgestürzt hat, weil erstmal die Hausaufgaben im Bereich der Datenqualität gemacht werden müssen. Also Fazit, Qualität, Quantität, beides wahnsinnig wichtig. Wenn die Quantität nicht stimmt, nutze die beste Qualität nicht und wenn die Qualität nicht stimmt, dreh auf keinen Fall die Quantität hoch, kann man so sagen. Also insofern ist es etwas, was sich gegenseitig immer bedingt und so wie es Edenred geschafft hat, mit Mut und mit Daten, basierter Optimierung eine Aufwärtsspirale zu schaffen, kann es halt eben, wenn du es falsch rum angehst, auch die Abwärtsspirale dann eintreffen. Also insofern arbeite an beiden Stellschrauben und nutze da die Möglichkeiten, datenbasiert zu optimieren. So, das ist meine Zusammenfassung, Jasper. Was habe ich vergessen?
Stark. Ja, starkes Recap. Ich glaube, du hast gar nichts vergessen. Also du hast es perfekt eigentlich zusammengefasst. Das ist richtig zu mir zu zufügen.
Sehr stark. Vielen Dank, dass du mir diese wunderbare Vorlage für die Zusammenfassung gegeben hast. Es war wahnsinnig viel drin. Und liebe Hörer, wenn ihr da tiefer in das Thema reingehen wollt, könnt ihr mich gerne ansprechen. Wir sind auch in dem Thema drin, wie ihr merkt. Und vor allem aber auch, geht ruhig auf den Jasper zu, weil so aus der Erfahrung weiß ich, er beschäftigt sich sehr, sehr intensiv damit, hat auf der SMX einen fantastischen Vortrag gehalten, wo es, glaube ich, auch tausende Rückfragen gab und er wurde danach belagert. Also insofern ein sehr, sehr toller Sparringspartner, wenn es genau um dieses Thema geht. Ich habe dich jetzt einfach mal so auf die Rampe gestellt,
gerne,
und
ja,
angeboten.
Absolut.
Da bin ich ja beruhigt. So, Jasper, ich danke dir vielmals für die Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, es war für alle Hörerinnen und Hörer sehr, sehr, sehr viel da mit bei.
Vielen Dank, ja. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ich hoffe, da war ein bisschen was Praktikables dabei, aber ich denke, wir können das ganz gut zusammenfassen.
Da bin ich mir absolut sicher. So, liebe Hörer, du hast jetzt natürlich die spannende Herausforderung, all das Ganze, was du da jetzt gehört und gelernt hast, für dein Unternehmen zu adaptieren. Keine Sorge, wenn deine Zielgruppe nicht ganz so groß ist wie die von Edenred. Man kann den Großteil davon auch adaptieren und kleiner machen. Man kann es halt nicht so schnell skalieren und automatisieren. Aber das ist auch gar nicht der wichtigste Schritt, sondern tatsächlich diese Quantität-Qualität-Mischung sauber hinzubekommen. Und wenn du schon dabei bist, nicht vergessen, natürlich den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, damit du mir auch eine kleine Freude bereitest und du auch den nächsten spannenden Podcast, die dann da kommen werden, nicht verpasst. Ich sage einfach mal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao, ciao.